Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Gerhard Rekel. Ich habe die Biografie über Lina Morgenstern geschrieben, die Geschichte einer Rebellin. Und ich lese daraus die erste Szene, die im Sommer 1870 spielt. Lina war anders. Nicht makellos, nicht glamourös, keine Frau, die dem Ideal der meisten Männer des 19. Jahrhunderts entsprach. Ihre Zeitgenossen beschrieben sie als klein, rundlich, lustig, voller Energie, spontan, weltoffen und in manchen Bereichen chaotisch. Mit ihrem Mann Theodor lebte sie eine unkonventionelle Ehe, deren Geheimnis sich die beiden bis zum Schluss bewahrten. Sie liebte ihre 5 Kinder und gutes Essen. Oft vergaß sie zu schlafen. Sie initiierte so viele Projekte, dass sie manchmal den Überblick verlor. Vor allem aber war sie hartnäckig. Wenn sich Lina gewisse Dinge genau ansah, und das machte sie oft, klemmte sie ihren Kneifer auf die Nase, und sobald sie die Sache durchschaute, gab sie Anweisungen. Schnelle, kurze Sätze, pragmatisch, ohne allzu große Höflichkeit. Trotzdem versprühte sie eine gewisse Eleganz, weniger äußerlich die Mode betreffend, sondern in der Art ihres Auftretens, ihrer Haltung, ihrer Sprache. Mit Rückschlägen, wie diesen. Preußen war seit 2 Wochen im Krieg und Berlin in Aufruhr. Die Sommerhitze von 1870 ließ die Stadtbewohner schwitzen, hecheln und fluchen. Die knapp 40-jährige Lina sah den Ferien mit großer Vorfreude entgegen. Die letzten Monate hatten sie angestrengt, die Volksküchen, der Kinderschutzverein, die Fortbildungsschule für junge Frauen, ihre heranwachsenden 5 Kinder. Umso mehr freute sie sich, mit ihrer Familie für eine Woche Richtung Potsdam zu flüchten. Am Waldrand von Bornim unter schattigen Buchen fand die 7-köpfige Familie in der Nähe eines Bauernhofs ein stilles Häuschen. Kühe melken, Blaubeeren pflücken, in den See springen. Linas ältester Sohn Michael, kürzlich 13 geworden, hatte sich von der allgemeinen Kriegseuphorie anstecken lassen, die in vielen Gazetten propagiert wurde. Der aufgeweckte Junge schnitzte im Wald ein Gewehr mit Bajonett und wollte sich freiwillig zum Kampf gegen die Franzosen melden. Unentwegt redete er auf seine Eltern ein und bat sie, ihn auf die Kadettenschule in Großlichterfelde bei Berlin zu schicken. Ohne sich bewusst zu sein, dass dort die 11- bis 19-Jährigen in einem militärischen Internat zu absolutem Gehorsam verbogen werden. Lina und Theodor versuchten, ihren Sohn von der Idee abzubringen. Kein leichtes Unterfangen. Trotzdem freute sich Lina über die Urlaubstage, doch schon in der 2. Nacht hörte sie plötzlich ein energisches Klopfen. Aufmachen! Als Lina nicht sofort reagierte, brüllte jemand, im Namen des Königs öffnen Sie! Das war keine Bitte, keine höfliche Frage, es war ein Befehl. Vor der Tür stand ein bewaffneter Uniformierter. Er verlangte, Frau Morgenstern müsse mitkommen nach Berlin, sofort. Gesandt hatte ihn ein Adjutant des preußischen Kriegsministers Albrecht von Roon. Widerwillig packte Lina das Notwendigste zusammen und versprach ihrer Familie, in wenigen Tagen zurück zu sein. In der Kutsche erzählte der Uniformierte, 500 Soldaten würden in den nächsten Stunden ankommen. Das preußische Kriegsministerium beauftrage Lina und ihre Volksküchen erneut, die Kombattanten am niederschlesisch-märkischen Bahnhof und am Berliner Ostbahnhof mit Speis und Trank zu versorgen. Der Uniformierte drängte zur Eile. Schon im Morgengrauen würden die ersten Soldaten in Berlin eintreffen. Man erwarte einen Zug mit siegreichen Helden. Sollte Lina etwa ein Festmahl oder eine Siegesfeier ausrichten? Was wollte das Kriegsministerium von ihr? Schon vor einigen Wochen hatte sich Lina gewundert, warum planen Generäle so akribisch das Aufstellen der Truppen, den Einsatz der Waffen und das Vorrücken in feindliches Gebiet, vergessen aber, die Soldaten in Berlin mit Essen zu versorgen. Lina war froh, dass sie ihr langjähriges Dienstmädchen Amalia mit aufs Land genommen hatte. Sie würde nun Theodor bei der Betreuung der Kinder unterstützen. Als Lina und der Uniformierte sich dem Ostbahnhof näherten, bemerkten sie, einige Menschen hatten die Häuser mit Flaggen geschmückt. Fahne an Fahne, Banner an Banner, überall Freude und Frohsinn. Lina beobachtete Männer, die tanzten und sich betranken. Sie wusste, was es bedeutet, für 500 Menschen in wenigen Stunden ein warmes Essen bereiten zu müssen. Sie instruierte ihre Helferinnen aus der Volksküche in der Invalidenstraße, umgehend Reserven zu besorgen. Bohnen, Reis, Zwiebel, Speck. Und sie bat ihre langjährige Freundin Maria Gubitz, die Kessel im Güterschuppen in der Nähe des Bahnhofs anzufeuern. Würde das für ein Siegesfest reichen? Als Lina den Bahnsteig betrat, musste sie sich an den Neugierigen vorbeidrängen, die begeistert patriotische Lieder sangen. Die Menschen waren gekommen, um die Vernichtung des Feindes mit ihren heimkehrenden Helden zu feiern, die alle gekämpft hatten wie die Löwen. Mit einem schrillen Pfiff rollte der angekündigte Zug in die Station. 8 Waggons. Voll besetzt. Kaum stiegen die ersten Helden aus, verstummten plötzlich die euphorischen Berliner. Die Jubelstimmung brach in sich zusammen. Ein seltsames Schweigen breitete sich aus. Die meisten Soldaten konnten kaum aus eigener Kraft die Waggons verlassen. Viele hatten einen Arm oder ein Bein verloren. Andere waren durch Verletzungen im Gesicht oder am Körper entstellt. Verbände hingen blutig und verdreckt von Kopf oder Gliedmaßen. Die siegreichen Helden wirkten wie dem Tod geweihte Verlierer. Überall blutende, schreiende und sterbende Krieger. Was in den folgenden Wochen passierte, hat Lina tief geprägt. Um die Ankommenden zu versorgen, arbeitete sie mit den von ihr organisierten freiwilligen Helferinnen nahezu Tag und Nacht bis zur totalen Erschöpfung. In 12 Monaten schlief Lina nur 20 Nächte bei ihrer Familie. Zusammen mit ihren Kolleginnen versorgte sie etwa 300.000 Menschen und rettete in den von ihr privat improvisierten Lazaretten über 6.000 Verletzte, Freund und Feind. Trotzdem wurde sie schikaniert. Von Regierungsstellen und Militär, von der patriotischen Presse und von antisemitischen Zeitgenossen, allesamt Männer. Diese drohten sie vor Gericht zu zehren, führten sie als Verräterin vor und versuchten Lina samt Familie um ihre Existenz zu bringen. Spätestens in diesen Wochen muss sich in ihr eine Wut breit gemacht haben, ein Feuer, das sich später zu einem Flächenbrand entwickelte. Ihr Kampf für Gleichberechtigung, Benachteiligte und Frieden. Denn kaum eine andere Frau hat in den folgenden Jahrzehnten eine solche Menge und Vielfalt an Erneuerungen durchgesetzt wie Lina Morgenstern. Leidenschaft bewegt und kann Bewegung auslösen. Die Mutter erlaubte der 16-Jährigen, eine Tanzschule zu besuchen. Ein ausladender Saal mit Parkett, Wandspiegel, am Rand Tischchen mit bunten Blumensträußen. Ein junger Mann spielte am Klavier Polka. Nach einigen höflichen Tänzen stimmte er einen Walzer an. Die Stimmung wurde ausgelassen, manche Paare stolperten und lachten, dort und da verträumte Blicke, ein schüchternes Begehren. Damenwahl. Auf glattem Parkett lernte Lina den 19-jährigen Theodor Morgenstern kennen. Er kam aus Sieradz, einer kaum 2000 Einwohner zählenden Kleinstadt mit Synagoge in der Nähe von Lodz. Im holprigen Deutsch erzählte der junge Mann aufgeregt von Revolutionsmärschen und seiner lebensgefährlichen Flucht. Wie viele andere Juden hatte er sich am Krakauer Aufstand von 18. Februar 1846 beteiligt und gegen Österreich, Russland und Preußen für eine polnische Nationalregierung gekämpft. Denn nur diese versprach die vollständige Gleichberechtigung der Juden. Doch der Aufstand wurde von der österreichischen Armee brutal niedergeschlagen. Hals über Kopf musste Theodor ins Exil flüchten. Ob er wirklich an entscheidender Stelle am Aufstand beteiligt war, ist nicht belegt. Aber die fast 17-jährige Lina muss von seinem revolutionären Enthusiasmus angetan gewesen sein. Was für ein Held! Er war ganz anders als ihre Brüder und deren Freunde. Mit welcher Begeisterung er seine Geschichte erzählte und wie er tanzte. Trotz der Etikett unter den Augen des strengen Tanzlehrers schien es bei manchen Formationen, als würden Linas Hände jede Distanz überwinden, um etwas ganz Einfaches zu tun. Sich zu berühren, sich festzuhalten. Zwischen geistiger Intimität und körperlicher Nähe ist nur ein schmaler Grat. Und umgekehrt. Vielleicht hat Lina auch der Widerspruch fasziniert. Einerseits erzählte Theodor von seiner Liebe zu den Arbeitern und zur Revolution. Andererseits trat er im kurzen Gehrock aus feinem Tuch auf. Dazu schwang er bei der Begrüßung einen Zylinderhut aus schwarzem Seidendaft und schlenkerte lässig mit der rechten Hand einen koketten Doktorstock. Nach dem anfänglichen Gefühlsüberschwang stellten Lina und Theodor bald fest, dass zwischen ihnen mehr als nur eine sinnliche Anziehung bestand. Linas Art zu fragen, ihre Neugierde auf die Welt und ihre pointierten Schlussfolgerungen dürften Theodor beeindruckt haben. Beide liebten Menschen, die sich nicht anpassten, und beide hatten Interesse an unternehmerischen Ideen. Obwohl sie in wichtigen Bereichen eine ähnliche Haltung einnahmen, verfügten sie über viele entgegengesetzte Charaktereigenschaften. Die spontane, quicklebendige und auf Äußerlichkeiten nichtsgebende Lina und der kaum zu erschütternde Theodor, der es liebte, in feinem Zwirn zu beeindrucken. Lina lernte ihm zuliebe sogar seine Muttersprache und übersetzte polnische Lieder. Lange hielten sich die beiden an ein damals übliches Motto. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß. Ohne das Wissen der Eltern trafen sie einander. Trotzdem erfuhr Linas Vater von der Liaison. Er fand sogar heraus, dass Theodor eine kleine, schlecht gehende Handelsagentur besaß. In dieser Zeit galt eine Liebesheirat zumeist als Torheit. Eine Geldheirat hingegen war das Ziel vieler Eltern, denn sie hatten nicht das Liebesglück im Auge, sondern wollten ihre Kinder durch eine Hochzeit existenziell absichern. Linas Vater hatte wenig Vertrauen in Theodors geschäftliches Talent, denn der junge Mann schien eine Schwäche für verwegene Pläne zu haben. Die beflissene Routine war Theodor ein unangenehmer Begleiter des Unternehmertums. Er scheute die Mühen der Ebene, suchte lieber nach der einmaligen Gelegenheit, der Gunst der Stunde. Linas Vater empfand Theodor als unreif, was er seine Tochter auch wissen ließ. Immer wieder stellte er ihr Fragen. Was hat der Mann für Ziele? Wie stellt er sich seine Zukunft und die seiner Handelsagentur vor? Wie viel Geld hat er? Wie viele Aktien? Die Aktien der Liebe, der Leidenschaft, der Verlässlichkeit. Nur die schienen Lina wichtig.